Beim Abendessen kam die Mitteilung, dass das Mädchen tot war. Mütter zogen ihre Kinder noch näher an sich. Nach einer Weile kehrte Rachel mit Larko zurück. »Guten Abend, Mr. O'Reilly«, sagte sie mit ihrer leisen, langsamen Sprechweise. »Hallo, Rachel. Bitte, nennen Sie mich doch Nate.« »Setzen Sie sich da drüben hin, Nate«, sagte sie und wies auf einen niedrigen Baumstumpf, der dem, auf dem er die letzten 6 Stunden verbracht hatte, bemerkenswert ähnlich sah. Er stand vor der Hütte in der Nähe eines Steinrings, in dem sie vermutlich ihr Kochfeuer entzündete. Er setzte sich. »Das mit dem kleinen Mädchen tut mir leid«, sagte Nate. »Sie ist bei ihrem Herrn.« »Aber nicht ihre armen Eltern.« »Nein, sie sind tief bekümmert. Es ist sehr traurig.« Die Arme um die Knie geschlungen, den Blick verloren in die Ferne gerichtet, saß sie im Eingang ihrer Hütte. Der junge Larko stand unter einem Baum in der Nähe Wache. Man sah ihn in der Dunkelheit kaum. »Ich würde Sie gern hereinbitten«, sagte sie, »aber das gehört sich nicht.« »Kein Problem. Nur Verheiratete dürfen sich um diese Zeit im Inneren einer Hütte aufhalten. Das ist hier so Brauch. Wie haben Sie den Tag zugebracht?« »Naja, wir sind dem Häuptling vorgestellt worden und haben dann auf Sie gewartet.« »Was halten Sie von meinen Leuten?«
»Sie laufen alle nackt herum.«
»Das war schon immer so.«
»Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich daran gewöhnt hatten?«
»Das weiß ich nicht mehr. Ein paar Jahre. Allmählich wird es einem so selbstverständlich wie alles andere. Ich hatte 3 Jahre lang Heimweh und manchmal überfällt mich auch heute noch der plötzliche Wunsch, Auto zu fahren, eine Pizza zu essen und einen guten Film zu sehen. Aber man passt sich an. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Man muss dazu berufen sein. Ich habe mich mit 14 Jahren entschieden, mein Leben als bewusste Christin zu verbringen. Damals ist mir aufgegangen, dass mich Gott zur Missionarin bestimmt hatte. Ich wusste nicht genau, wo, aber ich habe auf den Herrn vertraut. Da hat er Ihnen aber einen verdammt abgeschiedenen Ort ausgesucht. Ich spreche gern Englisch mit Ihnen, aber bitte, fluchen Sie nicht.
Tut mir leid. Können wir über Troy reden?
Die Schatten wurden rasch dunkler. Sie saßen 3 Meter voneinander entfernt und konnten einander noch sehen, doch bald würde die Schwärze der Nacht sie voneinander trennen. »Wie Sie wollen«, sagte sie müde und resigniert.
»Er war 3-mal verheiratet und hatte, soweit wir wissen, insgesamt 7 Kinder. Sie waren für uns natürlich eine Überraschung. Die anderen 6 hat er nicht leiden können und ihnen daher so gut wie nichts hinterlassen. Gerade genug, dass sie ihre Schulden bezahlen können. Sie hingegen scheint er in sein Herz geschlossen zu haben, denn alles andere geht an Rachel Lane, die am 2. November 1954 im katholischen Krankenhaus von New Orleans als uneheliches Kind der inzwischen verstorbenen Evelyn Cunningham zur Welt gekommen ist. Jene Rachel dürften Sie sein.«
In der Stille, die sie umgab, schienen diese Worte besonderes Gewicht zu haben. Rachel nahm das Gesagte auf und dachte wie immer lange nach, bevor sie etwas sagte. »Nein, er hatte mich nicht in sein Herz geschlossen. Wir haben einander 20 Jahre lang nicht gesehen.«
»Das ist unerheblich. Er hat Ihnen sein Vermögen hinterlassen. Niemand hatte Gelegenheit, ihn zu fragen, warum. Denn nachdem er dies Testament unterschrieben hatte, ist er von einer Dachterrasse gesprungen. Ich habe eine Kopie mitgebracht.«
»Ich möchte Sie nicht sehen.«
»Außerdem habe ich einige weitere Papiere, die Sie bitte unterschreiben wollen. Vielleicht gleich morgen früh, wenn wir wieder etwas sehen können. Dann kann ich zurückkehren.«
»Was für Papiere sind das?«
»Alle möglichen gesetzlich vorgeschriebene Dokumente. Alles zu Ihrem Besten.«
»Ihnen liegt nichts an meinem Besten.« Diesmal kam Ihre Antwort sehr viel schneller und schärfer und Nate zuckte unter dem Vorwurf zusammen.
»Das stimmt nicht«, gab er zurück.
Es klang kläglich. »Doch, es stimmt. Sie wissen weder, was ich möchte oder brauche, noch was ich mag oder was nicht. Sie kennen mich nicht, Nate. Woher wollen Sie also wissen, was zu meinem Besten ist und was nicht?«
»Na schön, Sie haben recht. Ich kenne Sie nicht und Sie kennen mich nicht. Ich bin hier, weil der Nachlass Ihres Vaters geregelt werden muss. Mir fällt es immer noch sehr schwer zu glauben, dass ich tatsächlich in der Dunkelheit vor einer Hütte in einem primitiven Indianerdorf sitze, mitten in einem Sumpfgebiet, das so groß ist wie der Staat Colorado, und mit einer ganz reizenden Missionarin rede, die zufällig die reichste Frau der Welt ist. Ja, Sie haben recht. Ich weiß nicht, was zu Ihrem Besten ist. Aber es ist sehr wichtig, dass Sie diese Dokumente sehen und unterschreiben.
Ich unterschreibe nichts. Ich bin an Ihren Dokumenten nicht interessiert.
Na, hören Sie mal, Sie haben sie doch noch gar nicht gesehen. Sagen Sie mir, worum es daran geht. Es sind reine Formalitäten. Meine Kanzlei muss dafür sorgen, dass das Nachlassgericht den Erbschein ausstellen kann. Jeder der im Testament Ihres Vaters namentlich genannten Erben muss dem Gericht persönlich oder schriftlich bestätigen, dass er Kenntnis von dem damit verbundenen Verfahren hat und auf die Möglichkeit hingewiesen wurde, sich daran zu beteiligen. So will es das Gesetz.
Und wenn ich mich weigere?
Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht. Es ist eine solche Selbstverständlichkeit, dass alle es einfach machen.
Das würde heißen, ich unterwerfe mich dem Gericht in Virginia.
Das dortige Nachlassgericht ist für Sie zuständig, auch wenn Sie sich woanders aufhalten.
Ich bin nicht sicher, ob mir das gefällt.
Na schön. Dann springen Sie ins Boot und wir fliegen nach Washington.
Ich gehe hier nicht weg. Darauf folgte ein langes Schweigen, das durch die völlige Finsternis um sie herum noch vertieft wurde. Der junge Mann unter dem Baum regte sich nicht. Von den Indianern in ihren Hütten hörte man mit Ausnahme eines schreienden Säuglings keinen Laut. »Ich hole uns etwas Saft«, sagte sie mit leiser Stimme und ging dann hinein. Nate stand auf, streckte sich und schlug nach Moskitos. Sie kehrte mit zwei Bechern zurück. »Es ist Macayuno«, so ähnlich wie Orangensaft. Sie setzten sich dicht nebeneinander auf den Boden, den Rücken an die Wand der Hütte gelehnt. »Sprechen Sie leise«, sagte sie. »Die Stimmen tragen in der Dunkelheit weit und die Leute versuchen zu schlafen. Außerdem sind sie schrecklich neugierig.«
»Sie können nichts verstehen.«
»Schon, aber sie hören trotzdem zu.«